Ich will ein paar Lehren aus der Krise vorstellen und zur Diskussion stellen. Eins muss ich dabei überhaupt nicht, nämlich informieren, was die Krise oder genauer gesagt die Unternehmen mit ihrer Krise alles kaputt machen. Ich muss mich informieren, wie die Lohnabhängigen in Not gebracht werden und was noch alles auf sie zukommt. Das ist nämlich so in so einem demokratischen Kapitalismus wie dem, in dem wir leben, da wird sowas nicht verschwiegen oder geschönfärbt. Die Propaganda geht anders. Die Bundeskanzlerin spendiert ihrer Lieblingszeitung eine Seite Interview unter der Überschrift: Das Land muss endlich die Dimension der Krise begreifen. Die machen Propaganda mit dem Hinweis auf das, was die Krise bzw. die Unternehmen, die die Krise betreiben, alles anrichten. Die Propaganda geht so: Alles, was da angerichtet wird von den Unternehmen in der Krise, wird den Menschen als Gegenstand ihrer Besorgtheit, als Gegenstand ihrer Sorge nahegebracht. Und zwar gleich mit folgender Verknüpfung: So sollen sie sehen, dass sie ihre persönlichen Finanzsorgen und Lebensplanungssorgen einsetzen sollen mit der Sorge, dass das kapitalistische Geschäft doch bitteschön endlich wieder in die Gänge kommt, wieder zum Gelingen kommt, seine Krise überwindet. Die Schäden, das ist die Logik dieser Propaganda, die Schäden, die das Kapital anrichtet und androht, die werden zum Argument fürs Weitermachen des Kapitals, für gute Genesungswünsche, fürs Wiedergelingen von Geschäft und Gewinn gemacht. Und die Bundeskanzlerin übrigens, als ob sie sowas wie eine Bedienungsanleitung für Regierungspropaganda machen wollte, sagt das gleich so: Ich möchte allen klar machen, dass es auch für Deutschland die größte wirtschaftliche Krise ist, die wir in 60 Jahren hatten. Und jetzt kommt der schöne Satz: Die Kenntnis der Lage schafft Verständnis dafür, dass diese Regierung anders vorgehen muss, als es die vorherige im Jahr 2005 konnte. Die Kenntnis der Lage soll nicht nur fürs weitere Gelingen des Kapitalismus Reklame machen, sondern auch noch gleich fürs ganze Regierungsprogramm von Frau Merkel. Gegen diese Tour will ich ein paar etwas anders geartete Schlussfolgerungen aus der Krise setzen. Und zur Diskussion stellen. Ich möchte ein bisschen erläutern, was das derzeitige, unbezweifelbar Missling des kapitalistischen Geschäfts klar macht darüber, was die maßgeblichen Ziele in diesem Wirtschaftssystem sind, die maßgeblichen Ziele, an denen gemessen eben jetzt gerade alles misslingt. Und ich möchte ein bisschen was erläutern, wie in diesem Wirtschaftssystem der Lebensprozess der ganzen Gesellschaft und die Arbeitenden vom Gelingen des Interesses Gewinn abhängig gemacht sind und eingespannt sind. Vier Felder: Arbeit, Geld, Banken, Staat. Fangen wir mal mit der Arbeit an. Es läuft um die Sorge Was wird aus unseren Arbeitsplätzen? Und dazu gleich mal folgende Überlegung. Wenn jetzt, wo sich das Geschäft für die Unternehmen nicht lohnt, wenn jetzt die Unternehmen Arbeitskräfte auf Kurzarbeit setzen oder sogar entlassen, dann bricht bei diesen entlassenen Leuten Knappheit aus. Streng genommen, muss ich sogar sagen, klappt der gewohnte, geschulte Umgang mit knappen Mitteln nicht mehr. Wie dem auch sei, eins ist damit klar, Arbeit wird in diesem Laden nicht eingestellt, weil die Bedürfnisse aller Leute zufriedenstellend gerade erfüllt sind und man es deswegen mal ruhiger angehen lassen könnte. Arbeit wird nicht eingestellt, weil die Bedürfnisse gesättigt sind, sondern ausschließlich deswegen, weil das Geschäft für die Unternehmen nicht gelingt. Und da gilt dann folgendes Verhältnis. Weil das Plusmachen beim Kapital nicht klappt, schickt es die Lohnabhängigen ins Minus. Ins Minus bei ihrem Lebensunterhalt. Wenn man sich das mal vorlegt, dann ist klar, die Krise ist für die jedenfalls nichts anderes als die Extremform des Normalen. Arbeit gibt es im Kapitalismus nur, wenn sie sich rentiert für die Investoren. Und nur dann, wenn sie sich rentiert für die Investoren, gibt es auch das davon abhängig gemachte Lohneinkommen, das sogenannte Arbeitseinkommen. Dass Lohnarbeit schon im Normalfall immer eine unsichere Existenz ist, eine unsichere Einkommensquelle ist, das weiß ja eigentlich auch jeder moderne Arbeitnehmer. Das ist ihm bekannt. Immerzu ist er damit konfrontiert, dass die Unternehmen die Arbeitsplätze rationalisieren. Dass sie mit weniger bezahlten Arbeitskräften, also weniger Kosten für sie, einen höheren Output erzielen. Damit also das eigene Arbeitseinkommen an Arbeitsplätzen unsicher wird oder für manche gestrichen wird. Ihnen ist es ja geläufig, dass die Unternehmen ihre Ertragsschwankungen am Markt, ihre Konkurrenzprobleme am Markt regelmäßig den Beschäftigten als Flexibilisierung ihres Entgelts aufs Auge drücken, als Flexibilisierung ihrer Arbeitszeiten abverlangen und damit auch als Flexibilisierung ihrer Erholungszeiten. Das ist den Leuten irgendwie bekannt, die von Lohn leben müssen. Aber gerade weil sie von Lohn leben müssen, möchten sie wenigstens an eine Verträglichkeit in diesem Wirtschaftssystem glauben können. Wenn man doch schon arbeiten gehen muss fürs Geld, weil alles Leben hierzulande was kostet, wenn man das doch schon muss, wenn man lohnabhängig ist, dann müsste das, was man muss, in diesem Laden doch auch gehen. Wenigstens die Verträglichkeit müsste doch stehen. Dann müssten doch die Unternehmer irgendwie wirklich das sein, wie man sie immer nennt, Arbeitgeber. Und die Krise beweist in Extremform, nein, so ist es in diesem Wirtschaftssystem nicht. Der Lohnbedarf der Leute hat nichts darüber zu sagen, welche Arbeit organisiert wird und welche nicht. Wo kein Gewinn ist, da keine Arbeit und also auch kein Arbeitseinkommen. Egal, wie viele Leute ein solches Arbeitseinkommen brauchen, das zählt bei dieser Entscheidung nicht. Gegen die Verträglichkeitsvorstellung stößt man also auf eine knallhart geltende Einseitigkeit. Die heißt, gearbeitet wird ausschließlich für Gewinn. Und für ihren Gewinn, wo er denn in Aussicht steht, da zahlen Unternehmer sogar Lohneinkommen. Für ihren Gewinn halt. Zahlen sie Lohneinkommen. Ob die dann reichen für die Leute, die davon leben müssen, ist wieder eine ganz andere Frage. Was davon moderne Arbeitnehmer und ihre Gewerkschaften durchaus wissen, ist, dass sie abhängig sind von der Gewinnkalkulation der Unternehmen. Das ist ihnen wieder durchaus bekannt und geläufig. Und aus dieser Abhängigkeit ziehen sie, angeleitet durch die Gewerkschaften, einen fatal verkehrten Schluss. Der Schluss lautet, dann muss man sich eben als Arbeitnehmer oder als Gewerkschaft für das Gelingen der Gewinnkalkulation einsetzen, damit dann davon abhängig irgendwie auch Arbeitseinkommen rüberwächst. Da tun Leute so, als wäre dieses Berücksichtigen des Interesses Gewinn so etwas wie das Berücksichtigen irgendeiner Bedingung bei der Verfolgung eines eigenen Anliegens. So ungefähr wie, naja, beim Arbeiten beachtet man die Bedienungsanleitung. Das ist es aber nicht. Beim Interessegewinn steht es anders. Den Beweis dafür liefern übrigens gerade die Gewerkschaften, die jetzt in der Krise ihre Angebote machen, wie die Unternehmen wieder aus der Krise herauskommen könnten und in die Gewinnzone reinkommen könnten. Was tun sie denn? Um ihre sogenannten Arbeitgeber wieder zum Produzieren und zum Beschäftigen zu bringen, bieten sie ihnen den Lohn der Beschäftigten an, Lohnverzicht, bieten sie ihnen unbezahlte Arbeitszeiten an, also Verschleiß ohne Entgelt, bei Streichen von Erholungszeiten. Das ist nicht das Berücksichtigen einer Bedingung, damit das Arbeitseinkommen dann rüberkommt. Das Arbeitseinkommen wird ja gerade geopfert. Die Zeit, in der man es verbrauchen könnte, konsumieren könnte, wird gerade geopfert. Gewinn ist eben nicht eine zu berücksichtigende Bedingung, sondern ein entgegengesetztes Interesse zu dem Interesse, von Lohn zu leben. Davon, von diesem entgegengesetzten Interesse, sind Lohnabhängige abhängig. Das ist das etwas Fahrlässige in dem gewohnten Bewusstsein von Abhängigkeit, dass man sich nicht klar macht, von was man da eigentlich abhängig ist. Man ist von einem entgegengesetzten Interesse zu dem eigenen abhängig und eben deswegen nicht von einer mit einem Jahr Umsicht zu meisternden Bedingung. Und dann ist gerade bei diesen Bemühungen darum, das Gewinninteresse der Unternehmen wieder in Schuss zu bringen, sodass man vielleicht Beschäftigung hat, dann ist darüber in der Krise auch noch diese Erfahrung abzuholen. Und die kann man sich dann mal vorlegen, zum Nachdenken. Das ganze Opfer, das die Lohnabhängigen da unter Anleitung ihrer Opel-Betriebsräte und wie sie alle heißen, bringen, das nutzt ihnen gar nichts, auch nicht nach ihrer Pseudo-Berechnung. Ja klar, so Lohnkostensenkungen, die man geschenkt kriegt, und umsonst Arbeitsleistungsangebote, das nehmen solche Unternehmen schon mit, wenn es in ihre Kalkulation reinpasst, wenn sie damit Gewinn machen können. Aber welches Produzieren sie wieder einsetzen, das ist davon überhaupt nicht abhängig. Das entscheiden sie nämlich darüber, welchen Gewinn sie in Aussicht haben und welcher Gewinn in ihrer Konkurrenz untereinander hinreichend dafür ist, dass sie meinen, das Ingangsetzen von Produktion sei rentabel. Sodass man an der Stelle mal auch noch folgenden Gedanken aus dem Verkehr ziehen kann. Die Krisenfassung von dem Glauben an die Verträglichkeit der Interessen. Es gibt die Krisenfassung, die heißt, wir sitzen als Geschädigte, als Betroffene von der Krise alle in einem Boot. Die Krise schadet doch allen, Unternehmer wie Arbeitnehmer. Alle müssen also zurückstecken, damit wir wieder aus der Krise kommen. Das ist eine falsche Auffassung über die Krise. Man kann sich so klar machen, wenn Lohnabhängige auf Kurzverdienst gesetzt werden oder krisenbedingt entlassen werden, dann haben sie einen Schaden. Aber das ist gar nicht der Schaden, der gemeint ist, wenn von Krise die Rede ist. Das ist gar nicht der gesellschaftliche Schaden namens Krise. Krise heißt bei der anderen Seite, bei den Unternehmen, da klappt es Gewinne machen nicht, jedenfalls nicht genug. Und man muss sogar so sagen, dieser Schaden der Kapitale in ihrem eigenen Geschäftsgang, dass das Gewinne machen nicht hinreichend klappt, der wird durch den Schaden von Kurzarbeitern und Entlassenen sogar kleiner. Es ist gar nicht ein gemeinsamer Schaden. Wenn Unternehmen keinen Lohn mehr bezahlen müssen, dann halten sie eben zumindest in diesem Posten ihr Kapital beisammen, um die Krise durchzustehen und eventuell wieder neu zu starten. Und wenn sie in Kurzarbeit die Produktion umstellen und Lohnsenkung vorbereiten, dann entwickeln sie sogar ein Mittel, und zwar durch den Schaden der betroffenen Lohnabhängigen, wie sie die Krise vielleicht meistern und wieder neu durchstarten können. Undenkbar übrigens ist ein Mittel zur Bewältigung der Krise in diesem Laden, was aber behauptet wird in dieser falschen Fassung von der Verträglichkeit der Interessen. Vollkommen undenkbar wäre der Vorschlag, wenn alle zurückstecken müssen, um aus der Krise zu kommen, sollten doch die Unternehmer mal beim Gewinn mit dem Zurückstecken anfangen. Da merkt man sofort, das kann es nicht sein. Nur wenn die wieder Gewinne machen, so sagt es unsere Bundeskanzlerin, dann kommen wir wieder aus der Krise und erst wenn die Gewinne mindestens so sind wie vor der Krise, sind wir wieder im Normalzustand. So viel mal zum ersten Punkt. Die Sache mit dem Geld. Auch da lief und läuft eine öffentliche Sorge um, die heißt, was wird aus unserem Geld? Diese Sorge gab es, diese Sorge gibt es. Praktisch betrachtet übrigens zu Recht. Mal gucken, was da draus wird. Aber erkennen, verstehen, könnte man anlässlich der Krise wirklich ein bisschen mehr. Zunächst mal vielleicht Folgendes. Man könnte sich mal wieder daran erinnern, dass diese Rede unser Geld, was wird aus unserem Geld, eigentlich gar keine richtig korrekte Rede bei Normalverdienern in dieser Gesellschaft ist. Lohnabhängige sind und bleiben, und dafür zeigt die Krise wirklich reichlich Belegmaterial. Lohnabhängige sind und bleiben die Eigentumslosen. Auch wenn sie mittlerweile einen gepflegten PKW nach Verschrottungsprämie haben und vielleicht sogar ab und zu mal Urlaub in der Dominikanischen Republik machen. Soll passieren. Sie bleiben die Eigentumslosen und Geld besitzen so richtig im ernsten Sinne tun sie immer bloß vorübergehend. Echtes Eigentum an Geld liegt eigentlich nur davor, wo es als Kapitalfluss abwirft. Halt in den Händen von Finanzunternehmen, von Industrie- und Handelsunternehmen. Das mal ein bisschen erläutert. Kaum zahlen, krisenbedingt, die Unternehmen mal nicht den gewohnten Lohn. Schmelzen bei den Lohnabhängigen ihre Reserven rasant dahin. Warum ist es so? Ja, das beweist, dass sie im normalen Geschäftsgang kaum etwas darüber hinaus verdienen, was sie zur Bestreitung des laufenden Lebensunterhalts brauchen, wo das Geld also wirklich in die Hand reinkommt und schon wieder woanders im Geschäft landet. Das beweist, dass sie eben gar nicht erst in der Krise knapp bei Kasse sind, sondern dass sie knapp bei Kasse sind, wenn es den Unternehmen gut geht, wenn die Gewinne machen, wenn die wachsen. Das ist ja eigentlich auch klar, dass das das Verhältnis ist, dass vom Lohn leben müssen immer eine prekäre, eine wackelige Angelegenheit ist. Weil eben die Unternehmen den Lohn immer als Kost ihres Gewinns kalkulieren, also drücken. Das kann man sich ja im Normalzustand des Geschäfts laufend an einer Einrichtung so schön klar machen, die Sozialversicherungen heißt. Sozialversicherungen beweisen eben Folgendes. Es muss schon der Staat eine Zwangsumverteilung der Löhne machen, damit von den Gezahlten auch noch die Arbeitslosen, Kranken und Rentner mitgeschleppt werden können. Denn das ist der Beweis, für den Sozialversicherungen stehen. Kaum fällt bei einem Menschen der monatlich gezahlte Lohn aus, stellt sich sehr schnell heraus, dass man mit ihm zu keinem Eigentum kommt, mit dem man dann weiter seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Jetzt aber mal diese Sicherheitssozialversicherungen angeguckt, was man über die anlässlich der Krise sich klar machen kann. Da enthält die Krise nämlich eine kleine verschärfte Lehre zur Sozialversicherung. Die Krise zeigt, auch diese Sozialversicherung, die doch so etwas versprechen zu sein, nämlich Absicherung gegen die Lebensrisiken, die mit Lohnabhängigkeit verbunden sind. Auch diese Sozialversicherung gibt es überhaupt nicht als irgendwie zuverlässigen Besitzstand für die Leute, die sie brauchen. Der Staat gibt derzeit, und das will er verlängern, für 1 Million Kurzarbeitergeld aus. Was tut er da? Er nimmt diese Sozialversicherung dafür her, und ermöglicht den Unternehmen Folgendes. Die können monatelang, mittlerweile ein Jahr lang, können die zu minimierten, für sie minimierten, sozusagen subventionierten Lohnkosten arbeiten lassen. Und sie können die ganze Zeit durchkalkulieren und durchorganisieren, wie sie die Krise bestehen wollen und mit wie wenig Stammpersonal sie hinterher in die nächste Konjunktur starten möchten. Die Kurzarbeiter auf der anderen Seite, die müssen ja nicht nur sich daran gewöhnen, dass ihr Lohn kleiner wird, sondern die müssen sich auch daran gewöhnen und nicht nur sie, sondern alle Sozialversicherten, dass die Renten sinken werden, dass die Rentenerwartungen sinken werden, dass überhaupt die Sozialversicherungsleistungen sinken werden, weil die Kassen weniger voll werden und gleichzeitig für solche staatlichen Krisenflankierungsmaßnahmen geplündert werden. Es ist ebenso im Normalfall in der Krise aber verschärft zu studieren, dass die Sozialversicherungen, die gegen die Risiken der Lohnabhängigkeit absichern sollen, vollkommen abhängig gemacht sind von dieser Sorte prekärem Einkommen, dem Lohn. Und vollkommen abhängig gemacht worden sind damit davon, wie Unternehmen den Lohn kalkulieren, wie viele sie überhaupt bezahlen und wie viel sie bezahlen. Und abhängig gemacht sind davon, wie der Staat wiederum als Verwalter der Sozialversicherung mit diesem Umstand seine Politik macht. Nach wenigen, es sind ja kaum 2 Jahre jetzt diese Scheißkrise, nach wenigen Jahren Krisen ist für die gesamte versicherte Klasse der Lohnabhängigen dahin, was sich diese Leute als ein bisschen materielle Sicherheit zugerechnet hatten. Als ein bisschen materielle Sicherheit zugerechnet hatten, wenn sie doch immer jahrzehntelang so arbeiten, wie es von ihnen verlangt ist. Eigentumslosigkeit also auch dort. Spätestens seit diesem Arbeitsminister Riester weiß aber der aufgeklärte Arbeitnehmer, was angesichts dieser ja nicht erst heute eintretenden Erfahrungen mit der Sozialversicherung zu tun ist. Da hat er gelernt, alles klar, auch privat muss der verantwortungsbewusste Familienvater oder die verantwortungsbewusste Familienmutter noch was als Reserve für die Risiken des Lebens zurücklegen. Und zurücklegen heißt ja in diesem Laden anlegen. Private Anlegen für die Anlagen für die Unsicherheiten des Lebens. Und das soll so ein moderner Arbeitnehmer nicht etwa als Zeichen seiner Armut werten, sondern das soll er als Akt seiner Freiheit betrachten, als Akt seiner Lebensklugheit betrachten und sogar, er robbt sich vor in die Teilhabe am Kapitalmarkt. Donnerwetter. Und all das praktisch und ideologisch tut dann der aufgeklärte Arbeitnehmer, riestert, lebensversichert und was man da so macht. Und dann gibt es eine Lehman-Bank-Pleite und die Menschen schauen plötzlich in einen Abgrund. Das, was sie sich auf ihren Kontoauszügen immer als mein Geld angeguckt haben, das kann sich von einem Tag auf den anderen in nichts auflösen, mitsamt dem Finanzinstitut, wo es, wie das immer so beruhigend heißt, liegt. Und das ist noch ein sehr schöner, in der Krise greifbarer Beleg dafür, dass Lohnabhängige die Eigentumslosen sind und bleiben. Der Krisenschock, den sie da gehabt haben, dieser Abgrund, der wäre wirklich Grund genug, mal zu überlegen, in was für eine Sorte Geldsystem man hierzulande eigentlich eingespannt ist. Der Normalverdiener hat sein Geld, wie er sagt, verdient, wie er sagt. Und er braucht es ja auch zum Kaufen und zum Sparen. Kaum aber ist es auf dem Konto, ganz egal, ob es ein Girokonto ist, ein Sparkonto ist, ein Anlagekonto, da ist das Geld in der Hand von Finanzinstituten, von Banken, Fonds, Lebensversicherungen und so weiter. Und durch deren Tat ist das Geld auch in dem Moment schon in einem ganz anderen Gebrauch unterwegs, als der normale Mensch den Gebrauch des Geldes kennt, kaufen und sparen. Die benutzen das Geld als Geldkapital für danach benannte Geldkapitalgeschäfte. Das machen alle Finanzhäuser so und das machen sie mit allem Geld der Gesellschaft so, das über ihre Konten läuft. Nicht nur mit dem Geld der Normalverdiener. Und das ist kein Verstoß gegen das Eigentum. Die Finanzinstitute stehlen sich das Geld der Leute nicht. Sie leihen es sich. Sie ersetzen das Geld der Leute, das die, wie Sie so schön gesagt haben, als ihr Geld verdient haben, sie ersetzen das Geld der Leute durch deren Anrecht auf Auszahlung durch das Finanzinstitut. Genauer müsste ich sagen, durch gestaffelte Anrechte je nach Art des Kontos, wo es gut geschrieben ist. Und die Finanzinstitute zahlen den Einlegern sogar Zinsen oder irgend sowas dafür, dass sie so großzügig waren, ihr Geld bei dem Finanzinstitut einzulegen oder anzulegen. Warum machen das die Finanzhäuser? Ja, sie verschaffen sich auf diese Weise das Verfügungsrecht über das Geld aller und machen es zu ihrem Geldkapital. Das heißt, dass die mit fremdem Geld, mit der Geldmasse der ganzen Gesellschaft und nicht nur mit ihrem vergleichsweise ziemlich kleinen Eigenkapital, die Finanzgeschäfte machen und machen können, an denen sie verdienen. Das ist ihre Operation. Mittels fremdem Geld gewinnen und wachsen sie, die Finanzhäuser. Die Geschäfte, die sie da machen und in die dann eben jeder, der immer auf dem Konto mein Geld anguckt, eingewickelt sind. Die Geschäfte sind ja schon oft erklärt worden. Ich will sie nur in einem Punkt aufzählen. Worin bestehen sie denn? Naja, die verleihen Kredit an Geschäftsleute aller Art gegen deren Verpflichtung, in Zukunft termingerecht mit Zinsen und Rückzahlung zu dienen. Sie investieren in Wertpapiere aller Art, die in Zukunft Gewinne als Zinsen, Dividenden, Kurssteigerungen in Aussicht stellen. Sie verkaufen selber Wertpapiere auf sich und da versprechen sie den Käufern ihrer Papiere in Zukunft Zahlungen von Zinsen, Dividenden oder das Verdienen an Kurssteigerungen. Und die, die solche Wertpapiere auf sich begeben in den Markt, die verschaffen sich auf diese Weise schon wieder, jetzt auf etwas andere Art, den Zugriff auf Geld, das sie als ihr Geldkapital in die Geldkapitalgeschäfte dieser Art stellen. Alle diese Finanzgeschäfte operieren mit mehr oder weniger verpflichtenden Versprechen auf zukünftige Zahlungen. Alle diese Finanzgeschäfte sind Spekulationen. Und wenn die Macher dieser Geschäfte die Spekulation nicht einlösen, in denen ihre Geschäfte bestehen, dann offenbart sich, dass die in Zukunft versprochenen Zahlungen bloß Schulden sind. Und zwar mit der Härte ist es versehen, dass diese Schuldennatur der zukünftig versprochenen Zahlung, dass die Schuldennatur immer dann zum Vorschein kommt, wenn diese Schulden nicht mehr bedient werden können. Wenn also zum Beispiel Kreditnehmer nicht zahlen, aus welchen Gründen auch immer, wenn der Kurs von Wertpapieren heruntergehandelt wird, wenn Wertpapiere unverkäuflich und wertlos werden, oder wenn Wertpapiere mit der Forderung auf Auszahlung an die zurückgegeben werden, die sie ausgestellt haben, ja, dann steht auf einen Schlag fest, dass das Geld nicht verfügbar ist, das als Kapital in all diese Geschäfte gesteckt wurde und das in diesen Geschäften versprochen wurde. Und systemgemäß ist dann auch das Geld nicht verfügbar, spielt da einfach ein Teil der Masse, dass der Normalverdiener auf seinem Giro- und Sparkonto als Auszahlungsversprechen stehen hat. Wenn das einer Bank passiert, ist sie bankrott. Aber mit schöner Regelmäßigkeit passiert das dem ganzen Finanzsektor. Und dann ist eben das, was wir jetzt haben, Finanzkrise. In diesem, so haben sie das damals selber gesagt, Abgrund haben damals die Leute bei diesem Lehman-Bankrott geguckt. Ihr Nachdenken darüber hat sich leider ziemlich erschöpft in der Sorge. Und vor lauter Sorge war das Problem für sie mehr oder weniger gegessen, als die Kanzlerin da ihre Garantie gemacht hat für die Sparkonten. Da waren sie sehr dankbar, die Leute, obwohl die gute Kanzlerin eher die Banken geschützt hat vor dem Ansturm der kleinen Sparer, die ihre Konten geplündert hätten, als dass sie diese Kleinanleger vom Bankrott der Banken geschützt hätte. Aber wie gesagt, leider haben die meisten Leute lieber der Kanzlerin gedankt, als sich mal Folgendes klarzumachen, worein sie eingewickelt sind. Sie stecken in dieser Sorte Geldsystem und in das sind alle eingespannt. Geld ist dafür da und wird vollständig dafür eingesetzt, als Geldkapital Ertrag für die Geldkapitalisten abzuwerfen. Und nur wenn diese Geschäfte gelingen, gibt es auch das Geld, das sich alle in der Gesellschaft als ihr Eigentum zurechnen. Auch das Geld derer, die Geld doch eigentlich nur zum Kaufen und Sparen gebrauchen, dafür aber auch bitter brauchen. Ich muss an der Stelle zur Vorsicht was sagen. Achtung, was ich damit nicht fördern möchte, ist so, schon wieder so eine falsche Gemeinsamkeit aller Betroffenen. Wenn die Finanzgeschäfte kollabieren, dann ist für die Finanzhäuser das Geschäft kaputt. Für den Normalmenschen steht da was anderes in Frage. Dessen Lebensunterhalt ist mit einem Fragezeichen versehen. Der Lebensunterhalt der ganz normalen Menschen ist in diesem System nämlich wirklich vom Gelingen der Finanzgeschäfte abhängig gemacht. Lohnabhängig, das heißt also nach den zwei Punkten zweierlei. Der Mensch ist beim Verdienen müssen des Geldes abhängig gemacht von der Entscheidung der Unternehmen, wie viele und welche Sorten Arbeitsplätze sie für sich als rentabel erachten. Und auch das heißt Lohnabhängigkeit. Man ist beim Geld haben, beim Bezahlen müssen fürs Leben abhängig gemacht vom Aufgehen der Spekulationen des Finanzkapitals. Die Systemrelevanz der Banken ist mein dritter Punkt. Das ist ja die Phrase, die so mittlerweile durchgesetzt ist, die Banken sind systemrelevant. Deswegen muss man auf die ganz besonders aufpassen und die dürfen nicht untergehen und so. Erstmal wieder das, was so ärgerlich an der ganzen Logik ist, die da herrscht. Ausgerechnet der Riesenschaden, den die Finanzhäuser mit dem Platzen ihrer Spekulationen in aller Welt, in allen Gesellschaften anrichten, ausgerechnet dieser Riesenschaden, den die anrichten können, wird zum schlagenden Argument dafür gemacht, wie irre wichtig Banken und sonstige Finanzinstitute fürs System sind. Jetzt könnte man sagen, wichtig fürs System, das stimmt ja sogar. Aber es ist ja was anderes gemeint bei diesem relevant. Es hat ja gleich wieder die Konnotation, es ist gemeint, daran soll man sehen, wie unverzichtbar Banken und Finanzhäuser für uns alle sind. So dass jedermann sofort, und zwar mit dem Blick auf das, was sie alles anrichten, sich um Fortbestand und Genesung dieser Finanzhäuser sorgen soll. Das tun sie auch alle mittlerweile brav, neben dem erlaubten Gemoser auf die Bonusgeier. Mal jenseits dieser parteiischen Sorge, anders überlegt. Dieses Systemrelevanz der Banken, das wäre ja auch mal wert, einzusteigen ins Nachdenken, was ist denn das für ein System, wo sowas so relevant ist? Wo Finanzhäuser, bloß weil sie über Geld, über Fremdes sogar, verfügen, die in dieser Gesellschaft so herausragende Geldquelle, Reichtumsquelle haben. Was ist denn das für ein System, wo erstens mal gilt, wer Geld in diesem Ausmaß unter seiner Verfügung hat, bei dem ist es identisch mit reicher werden. Und wo zweitens, was ist das für ein System, von dieser Bereicherung mittels Geldkapital alles produzieren und konsumieren von Reichtum in der Gesellschaft abhängig ist. Was ist das für ein System? Wofür steht dieses System Relevanz der Bank? Zunächst einmal für eine ziemlich furchtbare Auskunft über die Rolle der Arbeit in diesem Wirtschaftssystem. Über ihre total ohnmächtige und untergeordnete Arbeit. Obwohl doch auch im Kapitalismus nur die Arbeit den Stoffwechsel von Natur zu Lebensmitteln und Produktionsmitteln bewerkstelligt, gilt, in diesem System haben Fachkunde und Leistungsbereitschaft der arbeitenden Bevölkerung nichts zu sagen bei der Entscheidung, ob, was und wie gearbeitet wird. Und es ist auch eine zweite furchtbare Auskunft über die Arbeitsprodukte im Kapitalismus, die Produktionsmittel und Lebensmittel. Sie sind zu nichts Nutze und verkommen, wenn nicht sie durch Kredit zum Zwecke eines Geschäfts in Gang gesetzt und gehandelt werden. All das, diese untergeordnete und ohnmächtige Rolle der Arbeit, die untergeordnete Rolle der Produkte, Lebensmittel und Produktionsmittel, all das nehmen die Leute als Selbstverständlichkeit hin, wenn sie sich die jetzt umlaufende Sorge zu eigen machen lassen, es könnte eine Kreditklemme kommen. Denn das ist die Art, wie den Leuten das geläufig ist. Kredit muss gewährt werden, nur dann wird produziert, gehandelt, Einkommen verdient und konsumiert. An der Finanzkraft und Renditeaussicht des Finanzsektors hängt da alles. Und wenn der Kredit nicht kommt, weil die, die ihn vergeben, eine Klemme machen, dann ist den Leuten selbstverständlich, werden voll funktionsfähige Produktionsanlagen und Fachkräfte noch mehr als jetzt schon der Fall ist, brachgelegt. Sowas nehmen auch die stolzesten Facharbeiter als Selbstverständlichkeit hin. Es gibt welche, die sind unerträglich stolz. Aber das lassen sie sich von diesem System ganz selbstverständlich aufdrücken, dass sie doch nichts in Bewegung setzen und in Gang setzen. Sondern der Kredit. Ohne den geht nichts. Wieder eine kritische Mahnung. Die Abhängigkeit in der Frage ist den Leuten bekannt. Sie ist gebilligt. Und über diese totale Abhängigkeit des Produktions- und Lebensprozesses vom Kredit- und Finanzgeschäft ist eine falsche Auffassung im Umlauf. Das ist die Auffassung, dass damit doch klar ist, dass das Finanzgewerbe einen ganz unentbehrlichen Dienst am Produzieren und Konsumieren leistet, über dessen Ausbleiben man jetzt jammert und schimpft. Dass das Finanzgewerbe, wie es sich selbst nennt, Finanzdienstleistungen macht, damit wir alle zu Werke gehen können. An dieser Auffassung ist im Wesentlichen nur eins wirklich richtig falsch. Da wird nämlich das maßgebliche Kriterium für Kredit und Kreditvergabe einfach verstanden. Das wird nicht gesagt. Es wird die Abhängigkeit gesagt, aber es wird nicht gesagt, von welchem Kriterium ist denn dann alles abhängig. Das maßgebliche Kriterium heißt, die Kreditvergabe muss für das Geldkapital des Kreditgebers aussichtsreich in Sachen lohnender Gewinn sein. Dafür und nur dafür gibt der dann und gibt es dann Kredit. Falsch ist aber auch die umlaufende Auffassung von den Kreditnehmern in Industrie und Handel. Ja, die werden sich so vorgestellt, als wären die vornehmlich mit der sachlichen, stofflichen Herstellung und Verbreitung von Gütern, Dienstleistungen und natürlich Arbeitsplätzen befasst und bräuchten für diese gemeinwohldienliche Anstrengung nur eben ein bisschen Kredit, so ungefähr wie ein Schmiermittel. Nein, auch bei denen ist das maßgebliche Kriterium der Witz. Die nehmen Kredit und sonstiges Fremdkapital ausschließlich dafür und nur dann in Anspruch, dass ihr eigenes Kapital, das sogenannte Eigenkapital, dass sie in Produktionsprozesse, Logistik und Handel stecken, dass das schneller mit Gewinn umschlägt, dass das die Konkurrenz um Gewinn am Markt gewinnt und so weiter. Also auch bei den Kreditnehmern in Industrie und Handel ist, das ist jetzt die zweite Seite davon, das maßgebliche Kriterium für Kredit, dass er das Kapital absehbar lohnend macht, jetzt eben das der Kreditnehmer. Im Kern ist es also so, Finanzkapitale und Kapitale in Industrie und Handel verfolgen dasselbe Ziel. Sowieso in dem Sinne, sie wollen ihr Kapital durch Gewinne wachsen lassen. Sie verfolgen das Ziel im Kern aber auch auf die gleiche Weise. Sie benutzen fremdes Geld, Schulden dafür, eigene Gewinne zu machen, ihr Kapital wachsen zu lassen und für sich aus Schulden mehr Kapitaleigentum werden zu lassen. Als dritte Gemeinsamkeit ist festzuhalten, Finanzkapitale und Kapital in Industrie und Handel unterwerfen diesem maßgeblichen Ziel gemeinsam alles Arbeiten und Konsumieren. Darin kollaborieren sie, darum konkurrieren sie. Arbeiten und Konsumieren sind dafür ranzunehmen, darauf auszurichten, darauf hinzustylen, dass sie dafür da sind, aus Schulden Gewinn und mehr Kapitaleigentum werden zu lassen. Das ist das ganze System des Wirtschaftens, in dem Banken systemrelevant sind. Weil die Banken eben diejenigen sind, die das Geld der Gesellschaft für diese Verwandlung in Kredit zuständig sind. Dass Sie das übrigens machen, dass Sie da die Systemrelevanten in dieser Frage sind, das hat natürlich eine Konsequenz. Dann wächst nämlich den Finanzkapitalen eine Entscheidungsmacht zu. Dann entscheiden die für die ganze Gesellschaft darüber, wohin wie viel Kapital fließt und wo nicht. Das Kriterium dafür ist genannt. Wo wird absehbar ihr Geldkapital lohnend gemacht? Danach bewerten die Finanzkapitale alle Geschäftstätigkeiten in einem unendlich dauernden Vergleich, wo sie einen Finanzbedarf sehen und ihn befriedigen oder nicht. So viel also zum Dienst dieser Institute. Die Systemrelevanz der Banken ist besser charakterisiert, indem man mal diese Macht der Banken festhält. Das ist ihre Systemrelevanz. Komme ich zu meinem letzten Punkt, dem Staat. Da ist durchaus in kritischer Absicht eine Frage unterwegs. In der Regel wird sie so als eine Doppelfrage gestellt. Warum rettet der Staat eigentlich die Banken mit Milliarden? Und die Doppelfrage heißt, warum rettet der Staat die Banken mit Milliarden und für Arme hat er immer kein Geld mehr? An dieser Beschwerde, an dieser letzten Fassung stimmt was, aber es stimmt auch nur eins an dieser Beschwerde. Was daran stimmt, ist, dass diese Beschwerde eine Rechtfertigungslüge des Staates entlarvt. Geldmangel beim Staat ist wirklich nicht der Grund dafür, dass die staatlichen Leistungen für Arme immer so ärmlich ausfallen. Das wird da entlarvt. Aber ansonsten ist diese Behauptung nicht richtig. Dass der Staat nichts für die Armen tut, stimmt nicht. Solche Dinger wie Hartz IV, Kurzarbeitergeld, da definiert der Staat durch seine hoheitliche Tat die Existenz von ganzen Menschenmassen. Das tut er doch. Der unterlässt dann nichts, das tut er. Viel richtiger als dem vorzuwerfen, er täte etwas nicht, wäre mal zu kritisieren, was er da tut. Er erhält die armen Leute in ihrer Armut. Er erhält sie in der im Kapitalismus schlechthin ausnutzbaren Lage, im Geldmangel. Darin hält er sie wirklich aufrecht. Das tut er mit den Armen. Wenn der Staat auf der anderen Seite den gigantischen Bankenreichtum funktionsfähig halten will, den die Eigentümer von diesem Bankenreichtum gerade ruinieren, dann erfordert das naturgemäß ein anderes staatliches Einschreiten. Das erfordert gigantische staatliche Finanzen. Das ist da die passende Maßnahme. Statt also an diesem Verhältnis immer zu maulen, das sei doch irgendwie ungerecht, wäre was anderes die Einsicht, der Staat betreut wirklich beides. Er betreut eine volkswirtschaftlich total brauchbare Armut, und zwar gerade dadurch betreut er sie als volkswirtschaftlich brauchbare Armut, dass er sie ärmlich aufrechterhält, und er betreut den geschäftstüchtigen kapitalistischen Reichtum, in diesem Fall der Banken. Das ist nämlich schon so ungefähr das ganze Produktionsverhältnis, das er will, das sein Programm ist. Aber gehen wir mal enger wegen der aktuellen Besonderheit dieser Krise der Frage nach, warum will der Staat denn gerade die Banken, die Finanzkapitale, retten? Und eigentlich muss ich sagen, nach dem, was ich gesagt habe, ist es im Kern gar nicht mehr groß rätselhaft und erklärungsbedürftig. In der Durchführung ist da sehr viel erklärungsbedürftig. Da gibt es auch demnächst einen dritten Teil des Artikels zum Finanzkapital, der sich dem Verhältnis Staat und Finanzkapital zuwendet. Aber im Kern ist es nicht so arg rätselhaft. Das liegt einfach daran, dass genau diese Sorte Wirtschaftsordnung der Staat will. Alles Geld der Gesellschaft soll über die Banken laufen. Das will er. Die sind von seinem staatlichen Eigentumsrecht zu dieser Operation ermächtigt, sich dieses Geld zu leihen und zu ihrem privaten Geldkapital zu machen. Die Banken sollen nämlich ihr so gegründetes Geldkapital überall dorthin verleihen und investieren, wo sich Kapital anwenden lässt, wo sich zusätzliches Kapital anwenden lässt. Und das tun Banken auch. Das tun sie ganz für ihre privatwirtschaftliche Bereicherung. Sie partizipieren an allen Geschäften, wo man Kapital einsetzen kann. Aber für den Staat sind sie genau damit, mit dieser Tour ihrer privatwirtschaftlichen Bereicherung, der Agent für Wachstum schlechthin. Der Agent von Wachstum, von Kapital schlechthin. Sie sind der Agent überhaupt für die Sorte kapitalistischen Nationalreichtum, auf den es in dieser Gesellschaftsordnung nun mal ankommt, auf Wachstum von Kapital. Sie sind der Wachstumshebel, gerade indem sie alles Geld und sogar erst nur versprochenes Geld der Gesellschaft verwandeln in gewinnheckendes Kapital. Ich mache eine kleine Fußnote an der Stelle. Diese Frage, warum rettet der Staat die Banken, als Ungerechtigkeitsvorstellung, die gibt es sogar manchmal aus den Kreisen von Kapitalisten selber. Ja, so manche kleine und mittlere Unternehmen fühlen sich da echt schlecht behandelt, wenn immer diese Finanzkolosse mit Milliarden gespritzt werden und sie Kreditklemmen bekommen. Und da sagt dann die Bundeskanzlerin mit schöner Regelmäßigkeit: Nein, nein, so ist es nicht. Der Staat rettet die Banken nicht um ihrer selbst willen, sondern er rettet die Banken auch und gerade für die kleinen und mittleren Unternehmen. Und auch daraus kann man eine Lehre über das Verhältnis ziehen, auf das es dem Staat ankommt. Damit sagt die Merkel eben, sie will diese Ermächtigung der Banken dazu. Sie will, dass das System so funktioniert. Dass die durch ihren dauernden Renditevergleich entscheiden, auch welche kleinen und mittleren Unternehmen überhaupt rentabel sind, kreditwürdig sind. Für die Sorte kapitalistischen Nationalreichtum tauglich sind, auf die es dem Staat ankommt. Diese Ermächtigung der privaten Banken dazu, dass sie die Verfügungsmächtigen über das nationale Geld, das Geld der ganzen Gesellschaft sind. Und diese Ermächtigung des Bankenapparats zur nationalen Wachstumsagentur privatwirtschaftlicher Art, das hat natürlich eine Konsequenz. Das heißt dann, dass diese nationalen Funktionen in Gefahr sind, wenn das Privatgeschäft dieser Institute kaputt geht. Aber deswegen ist es auch kein Rätsel, dass dann der Staat alles in seiner Macht Stehende tut, die Banken zu retten. Er rettet dann eben diese nationalen Funktionen, zu denen er die Banken als Geschäftssphäre ermächtigt hat. Es ist fast erklärungsbedürftiger, sich mal vorzulegen, was der Staat da macht und was davon wirklich geht. Was passiert da? Die Finanzinstitute reißen sich an ihren Märkten reihum in den Offenbarungseid. Die handeln mit ihren schönen Produkten und ihr Handel ergibt, dass ihr gigantisches, verbuchtes Vermögen aus lauter minderwertigen und unverkäuflichen Papieren besteht, aus lauter unbedienten und ungedeckten Schulden. Dass sie also auch das viele Geld gar nicht haben, dass sie mit ihren gigantisch vielen Zahlungsversprechen auf Konten aller Art, Kunden aller Welt versprochen haben. So, das ist das, was die machen. Und was tut der Staat? Im Kern nur eins und das bislang immer wieder. Er verabredet sich mit Staaten, also mit seinesgleichen darauf, wir müssen die Banken retten. Und dann gibt er den Banken eins, Geld. Viel mehr tut er eigentlich gar nicht. Und das geht dann offenbar. Das Erwirtschaften von Geld ist ruiniert gerade. Aber es lässt sich in einer Hinsicht durch das Stiften von Geld aus staatlicher Macht ersetzen. Was die so stolz auf ihre Freiheit seiende Wirtschaft nicht hinkriegt, was die privaten Banken sich nicht mehr verdienen an ihren Märkten, was der gelobte freie Markt und seine berühmten Selbstheilungskräfte nicht wieder einrenkt und einrichtet. Eben die Geldmacht der Banken herzustellen. Der Staat kann sie gewaltmäßig aufrechterhalten. Das Geschäft der Banken und sogar Banken wackeln, aber kein Moment steht in Frage, dass man entweder aus dem Bankenapparat Geld und Kredit bekommt oder nichts geht in der Gesellschaft in Sachen produzieren und konsumieren. Diese Geldmacht der Banken ist nicht außer Kraft gesetzt durch das, was sie sich gerade an Geschäft ruinieren antun. Der Staat steht dafür ein. Mit der Rettung der Banken rettet der Staat also so etwas wie die moderne Form, die entwickelte Form des Regimes des Geldes als solchen. Es soll aufrechterhalten bleiben. Geld und nur Geld ist das Kommandomittel über stofflichen Reichtum und Arbeit, mit dem sich die ach so freien Bürger wirtschaftlich zu schaffen machen. Oder ohne dass sie nur arm sind. Und da kann man jetzt an der Krise richtig was studieren. Wenn die Staatsmacht und nur die Staatsmacht in der Krise die Macht hat, das Geld zu retten. Wenn die Staatsmacht dieses A und O von Privatwirtschaft und Privateigentum aufrechterhält, dann gilt eben in dieser Zugriffsmacht des Privateigentums, in diesem stolzen A und O Freiwirtschaften der Subjekte, steckt nichts anderes als die Ermächtigung durch die staatliche Gewalt. Von wegen also dieses liberale Geschwätz, Marktwirtschaft und Privateigentum seien Staat raus. Im Geld, in diesem Inbegriff kapitalistischer Freiheit und Autonomie, steckt die staatliche Ermächtigung der großen und kleinen Privateigentümer gegeneinander. Das mal zu erkennen, dafür bietet dieser Kern der Antikrisenpolitik des Staates, das Aufrechterhalten der Geldmacht der Banken, eine wirklich besondere Gelegenheit.
Ich habe noch eine Frage.
Ja.
Weil du sagtest, wie der Staat mit seinem Kredit den Banken in der Krise beikommt. Das sei sowas wie das Geld. Auch Aufrechterhaltung des Geldsystems als solches. Mhm. Das ist dasselbe wie er erhält aufrecht die prinzipielle, erstmal nur die prinzipielle Geschäftsfähigkeit der Banken. Was aber da, was noch nicht identisch ist, mit dem Fortgang dessen, was das Geschäft der Banken ist. Weil
wie immer sagst du als Frage meinen nächsten Absatz.
Es gibt ja gleichzeitig diese Wirtschaftsschade, wie sie das Geld hat der Staat eben das Volk vollkommen in die Krise gefahren, Geld ersetzt, aber die finanzielle Geschäfte nicht so recht anstellen.
Das ist richtig. Da wollte ich gleich drauf zu sprechen kommen. Das ist nämlich die Kehrseite davon. Aber was ich für sich mal vor die Augen bringen wollte, das ist wirklich diese Klarstellung des Staates zu dem System dieser Wirtschaft. Der will erstens, dass das so ist, dass alles Produzieren und Konsumieren daran gekettet bleibt, dass es zum Zwecke des Vermehrens von Geld gemacht wird oder nicht. Und nicht nur das will er so allgemein, sondern er will das auch in der modernen Form, dass die Agentur dieses Geldes, der Bankenapparat als Geldmacht ist, von dessen Entscheidungen über die zur Verfügungstellung von Geldkapital die Entscheidung fällt, was die lohnenden oder nicht lohnenden Geschäfte sind. Das kann man an der Stelle so schön sehen und was man im Kern vor allen Dingen festhalten kann. Das war das zweite Argument, auf das es mir sehr ankam, dass wenn dieses ökonomische Prinzip in der Krise nur durch die Staatsgewalt aufrechterhalten bleibt, während die ökonomischen Vertreter dieses Prinzips gerade Geld verbrennen, dann ist die Auskunft erbracht, ja, dann ist der Kern des Geldregimes die Ermächtigung durch staatliche Gewalt. Und damit ist ein ziemlicher Berg von Ideologien über die privatwirtschaftliche Freiheit und Autonomie ein wenig abgeräumt. So, jetzt komme ich aber zu dem Punkt, den du sagst, die Kehrseite davon, dass er das aufrechterhält, heißt ja, was der Staat da garantiert, was er da aufrechterhält, das ist und bleibt die Privateigentümermacht in Geldform. Und das hat die Konsequenz, die du schon angedeutet hast. Das Erwirtschaften von Geld, der Einsatz von Geld als Kapital für Gewinn und Wachstum, das hat der Staat den konkurrierenden Kapitalen überantwortet und das will er auch in der Krise nicht ändern. Das überantwortet er ihnen weiter. Was da jetzt an kapitalistischer Wirtschaftstätigkeit mit diesem Geld passiert. Politiker lügen wirklich nicht, wenn sie wie jetzt zum Beispiel in ihren Haushaltsentwürfen reinschreiben, das hätten sie nicht im Griff. Das könnten sie oder wollten sie auch nicht, müssen die nicht unterscheiden bei dem Beruf, den sie machen, das könnten sie nicht entscheiden und wollten es auch gar nicht entscheiden, das hätten sie nicht im Griff, ob die Finanzhäuser jetzt wieder Kredite vergeben. Die Geldmacht haben sie, aber ob sie wieder Kredite vergeben, ob sie wieder investieren, ob sie also wieder auf Wachstum spekulieren. Politiker lügen nicht, wenn sie sagen, das haben sie nicht im Griff. Ob Unternehmen Kredite nehmen, ob sie mit frischem Fremdkapital sich wieder auf die Jagd nach Profiten und Märkten machen. Da bekennt der Staat sich zur Systemtreue. Da sagt er, er will ein System und er bindet sich auch daran, dass über die Erwirtschaftung des Reichtums, der allein im Kapitalismus zählt, Kapitalwachstum, ausschließlich die von ihm ermächtigten privaten Finanzkapitalisten und die privaten Industriekapitalisten und Handelskapitalisten mit ihren Gewinnspekulationen und entsprechenden Vorschüssen an Kapital entscheiden. Passend zu dieser Systemtreue des Staates übrigens gibt es dann ja diese begleitende trostlose Schlaumeierei von Öffentlichkeit und Experten, die sorgenvoll davor warnen, es könnte auch zum Gegenteil von Wachstum kommen. Das wäre noch gar nicht ausgemacht, sagen diese Schlauberger. Es könnte auch so kommen, dass dieses viele vom Staat gestiftete Geld von den Unternehmen bloß für Preissteigerungen ausgenutzt wird, statt für Wachstumsproduktion. Das wäre dann die Inflation. Und es könnte sogar das kommen, dass die gerade mit staatlichem Geld geretteten Finanzinstitute glattweg gegen die Solidität von Währungen und Standorten und Staaten spekulieren, weil die ja gerade so riesige Schulden gemacht haben, um diese Finanzinstitute zu retten. Ja, ja. So was kann passieren in diesem System. Übrigens geistig erbärmlich an diesem Expertentum ist, ja, das hat was geistig wirklich Beleidigendes. Das ist, dass das alles von vornherein aus der vollkommen entschiedenen Perspektive des Hinnehmenmüssens geschildert wird. Da wird einem wirklich, der Marx konnte es auch nicht leiden, da wird einem wirklich das Ergebnis des gesellschaftlichen Handelns unterbreitet wie eine unbeherrschbare Naturkatastrophe. Und das so darzustellen gilt als Inbegriff tief durchleuchtender Expertensicht. Diese Denke passt aber sehr gut zu diesem System und zu dieser großartigen Freiheit von Konkurrenten in ihren wunderbaren Sachzwängen. Und sie passt sehr gut, richtig als begleitende Propaganda, zu eben diesem systemtreuen Bekenntnis des Staates zu seinem System und seiner Ohnmacht, ob es dann wieder zu lohnenden Geschäften kommt. Im Unterschied zu diesen Sachverständigen hat das Bekenntnis zur Ohnmacht beim Staat aber noch eine harte Seite. Wenn der Staat sagt, wie sich eigentlich die Krisenkonkurrenz entscheidet, ob es wieder aufwärts geht oder erstmal wieder noch mehr abwärts, da sei er ohnmächtig, wenn der Staat das sagt. Dann verspricht der Staat, dass er mit all seiner Macht seine Bevölkerung diesem Experiment aussetzen wird, das sein System ist. Und dass er sie mit all seiner Macht dafür haftbar machen wird, wie das Experiment ausgeht. Damit bin ich an dem Punkt erstmal zu Ende.
Ja, also ein Trick am Rande, den habe ich in der Hand nicht gelesen, denn ich habe nicht bei nochmal gelesen. Die Bundesbank leitet ja den Banken für 0,5% Zinsen, die Europäische Zentralbank auf Geld. Und die Bundesbank könnte es auch immer von dem Staat für 0,5% leihen. Stattdessen leitet sich der Staat von den Privatbanken dasselbe Geld für 3-4% wieder zurück. Ja, also das ist mir mal so aufgefallen.
Ja, auch nach dieser Seite hin ist ein kapitalistischer Staat wirklich systemtreu, wenn er seine politischen Geschäfte macht, hält er sich erstens an die von ihm für alle Gesellschaftsmitglieder erlassene Regel. Er bezahlt für alles, was er sich in seinen Haushalt reinkommandiert. Mit seiner Regierungstätigkeit, mit seinem Gewaltgeschäft sollen die von ihm für die Erstellung des nationalen kapitalistischen Reichtums ermächtigten Kapitalisten ein Geschäft machen können. Das bezahlt er ihnen aus. Und insofern gehört es zum Systematischen, was du sagst. Wenn er aus wirtschaftspolitisch und haushaltspolitisch wohlerwogenen Abwägungen zu dem Schluss kommt, er will die Finanzierung seiner Regierungstätigkeit nicht darüber weiter betreiben, dass er private Einkommen abgreift, steuerlich, will aber trotzdem handeln, dann benutzt er das Moment das in seinem Laden eingerichtet ist, er organisiert sich einen Kredit. Er verschuldet sich. Und wie sich das gehört, macht er das zur Gelegenheit eines Kreditgeschäfts für die, die er zum Kreditgeschäft doch extra ermächtigt hat. Also, nur so ein kleines bisschen gegen den Tonfall von dir, dass du darstellst, wie kann man nur, ja, das ist, so ist dieser Laden gestrickt.
Ja, es ist nur auch neben der eigentlich immer so behaupteten Wirkung, dass ja die Wirtschaft angekurbelt werden soll, ist ja das, weil es eigentlich nur ein Kreislaufgeschäft ist, eine Daueralimentation der Banken ist eigentlich nur, und zwar in Milliardenhöhe.
Das heißt nur, erstmal ist es halt eine Alimentation der Banken.
Es ist auch keine Alimentation, sondern das Geld, das war ja das Argument von denen, das ganze Geld der Gesellschaft ist nichts anderes als ein Produkt der Staatsgewalt. Das Geld, was der Staat den Banken gibt, sei es jetzt in der Krise oder auch normalerweise, ist das einzig gültige Zahlungsmittel der Gesellschaft und alles, was die Banken an Zahlungsversprechen in die Welt setzen, ist auf dieses gültige Zahlungsmittel gezogener Kredit. Insofern ist es auch nicht richtig zu sagen, er würde sie alimentieren, sondern er gibt ihnen damit, er liefert ihnen damit ihre Geschäftsgrundlage. Die ganze Geschäftsgrundlage der Banken ist das vom Staat gesetzlich garantierte Zahlungsmittel und all deren Zahlungsversprechen lauten dann eben auf Euro oder auf Dollar. Und was dir jetzt so aufgefallen ist in der Krise, ist das nicht in gewisser Weise ein Kreisverkehr? Muss man sagen, ja, da ist ja sogar was dran, dass das in der Krise ein Kreisverkehr ist. Aber so ist es ja nicht normalerweise nicht gemeint und so ist es ja auch nicht gewollt. Ne? Also es ist nicht so gemeint und nicht so gewollt, dass der Staat quasi mit der einen Hand den Banken leiht, was er sich dann umgekehrt von ihnen wieder zurückleihen muss. Sondern normalerweise erfüllt das Geld, was der Staat den Banken gibt, nicht die Funktion des Ersetzens von Kredit, sondern der Garantie dafür, dass der Kredit als Geld der Gesellschaft funktioniert. Das tut er doch aber im Moment gerade nicht. Dann kommt es zu der übrigens auch vom Staat sehr kritisch betrachtete Situation, dass es wirklich so aussehen könnte, als würde er bloß mit einer Hand ihnen geben, was er auf der anderen Hand ihn wieder wegnehmen muss, weil er schließlich ja auch seine Ausgaben aus dem Kredit finanziert. Aber das ist eigentlich nur die Extremform, muss man mal sagen, von dem, was er immer macht. Er stiftet ihnen ihr Geschäftsmittel. Und sie, indem sie dieses Geschäftsmittel benutzen, darauf Kredit ziehen und Kredit geben, schaffen das Geld, an dem der Staat sich dann, wenn er Schulden macht, bedient. Das ist die gewollte und gute Kollaboration zwischen Staat und Finanzkapital in normalen Situationen. Ja, die ist ja im Moment gerade ein bisschen außer Kraft gesetzt.
Ja, da heißt wirklich die erste Antwort, das will er nicht. Er will die von ihm ermächtigte Privatmacht der Banken aufrechterhalten. Dass die derzeit nicht auf lauter positive Geschäfte mit Kredit an Geschäftsleute und Papieren von Geschäftsleuten spekulieren, das passt dem Staat nicht. Aber dann kommt doch für ihn nicht die Konsequenz raus, also zahlt auch er den Banken keine Zinsen mehr. Sondern umgekehrt, dann muss er das Kapital dieser Banken aufrechterhalten und ihnen auch die Möglichkeit zu einem Geschäft mit ihm, wie üblich, geben, damit die nicht bloß das machen. So ist die Logik von dessen Intervention da.
Also wenn man das von hinten sagt, dann ist es doch so, das hat es eigentlich auch drin, aber ich will es nochmal betonen, was ganz gleich geblieben ist, wie vor der Krise, ist doch der Punkt, dass sich der Staat, wenn er Kreditbedarf hat, das Geld zu marktüblichen Zinsen auf dem Kapitalmarkt besorgt. Das ist doch gleich geblieben. Das ist doch nichts Neues. Was das Neue ist, ist, dass in der Krise die Aufgabe, die du geschildert hast, zu bewältigen ist, zu versuchen, die Banken als systemrelevant wie aufgeführt zu retten.
Ja. Und zwar davor zu retten, dass der Einsatz des Geldes von den Banken fürs Geschäfte machen nicht gilt. Davor zu retten und für das wieder in Gang setzen davon, sie zu retten. Gut, ich habe mich heute bei meinem Vortrag ein bisschen auf die Argumente konzentriert, ein bisschen da ausgerichtet in Sachen Lernen aus der Krise, wo so die Hauptpunkte, ich sag mal, der ideologischen Front in der Frage verlaufen. Da habe ich mich versucht, ein bisschen der umgekehrten Lehre. Krise wird zum Argument des unbedingten Dafürseins, dass der Scheißladen wieder läuft, denen ein wenig entgegenzustemmen. Darauf habe ich mich ein wenig konzentriert, auf die Seite der Argumentation. Das sage ich deswegen, weil ich die Werbung loswerden will, wer noch ein bisschen mehr über die Lehren aus der Krise wissen will, der soll sich den jüngsten Gegenstandpunkt kaufen. Da steht noch eine ganze Menge mehr zu dem Thema drin.
Ich habe noch einen Punkt, den würde ich noch gerne noch mal beleuchtet bekommen. Ich habe die Frage jetzt noch nicht so richtig schön, aber bevor dann Schluss ist und ich immer noch am Formulieren bin. Ich bin am Überlegen, warum sich dieser verdammte Punkt, die Banken als Finanzdienstleister, so furchtbar erhält. Die Banken, Hickel meinetwegen hier aus Bremen sagt, die Banken müssen sich jetzt unbedingt wieder auf ihre eigentliche Aufgabe besinnen, der realen Wirtschaft zu dienen. Ja, da hattest du diesen einen Punkt gesagt, dass Finanzdienstleistung, so habe ich deinen Beitrag da im Kopf, da stimmt alles dran, nur, hattest du gesagt, das nur war dann irgendwie doppelt unterstrichen, das Kriterium für die Kreditvergabe wird nicht gesagt. Dann war mit mal der Punkt da, hier ist kein Dienst zu entdecken und ich muss jetzt einfach gestehen, dass ich über diesen kleinen Absatz da noch am Erdenken bin und ihn für mich nicht richtig fertig bringe.
Also das dient, ich meine, wenn du sagst, an den maßgeblichen Zielen dieses Systems leisten sie einen Dienst, dann kann man den Gedanken halten, dann ist es eine Dienstleistung an den maßgeblichen Zielen dieses Systems. Aber wie es verbreitet ist, ist ja das genau beim Kreditgeber und auch beim Kreditnehmer das maßgebliche Ziel, um das sich alles dreht, weggelassen wird. Gedacht wird in diesem Bild des Schmierstoffs. Als ginge es dabei um ungefähr so etwas wie ein Treibstoff fürs Produzieren.
Die Plausibilität, sage ich jetzt mal, für den falschen Gedanken ist doch, dass, wenn es unterbleibt, die Kreditvergabe, dass denn ja tatsächlich, das war ja auch der Inhalt der Ausführung, alles stillsteht.
Ja. Die Plausibilität liegt in der Abhängigkeit des ganzen Lebensprozesses der Gesellschaft vom lohnenden Einsatz von Finanzkapital. Darin liegt die Plausibilität. Und der Fehler liegt darin, dass daraus nicht geschlossen wird, wenn aber der ganze Lebensprozess der Gesellschaft davon abhängig ist, dann ist das Kriterium des Finanzkapitals, Geldkapital fürs Wachstum einzusetzen, auch der einzig maßgebliche Zweck des ganzen Lebens, wirklich des ganzen Lebensprozesses der Gesellschaft. dann wird nur produziert dafür. Und wenn das nicht geht, unterbleibt es, Schulden in Geldkapital zu verwandeln und mit diesem Geldkapital Gewinn und Wachstum zu machen. Und das war nebenher auf beiden Seiten des Kreditverhältnisses. Das ist der Standpunkt sowohl der Finanzkapitalisten als Kreditgeber, als auch der Standpunkt der Unternehmen in Industrie und Handel, diesem gelobten Realkapital da. Auch die nehmen einen Kredit dafür und nur dafür, dass ihr maßgeblicher Zweck, ihr Kapital gewinnträchtiger zu machen, damit aufgeht. Das wollte ich sagen, das ist das, was bei diesem schönen Finanzdienstleistertum ein wenig um die Ecke gebracht wird.
Ich meine, die Plausibilität hat auch noch ein immanentes Argument für sich, was an der Stelle auch ganz witzig ist, wenn man sich nochmal das erinnert, was der Jonas gesagt hat, über die Leute sagen, also das ist mein Geld. Es ist doch so, dass es überhaupt keine Zahlung in der Gesellschaft gibt, weil man von den Brötchen kaufen am Morgen absieht, die nicht von der Bank ausgeführt wird und über die Bank läuft. Der Lohnempfänger, der kriegt doch kein Geld in die Hand, sondern kriegt eine Summe von seiner Firma überwiesen und hat, die steht dann auf seinem Konto und die Bank zahlt ihm das Geld aus, wenn er das braucht. Und insofern ist diese Ideologie der Finanzdienstleistung, die knüpft, also gerade vom Standpunkt der, sag mal, der kleinen Leute mit ihren Lebensguthaben, knüpft einfach an daran, an die Selbstverständlichkeit, dass das Geld, was den Leuten gehört, von vornherein gar nicht deren Geld ist, sondern von vornherein überhaupt dadurch existiert, dass es bei der Bank liegt und von der als Bestandteil ihres normalen Geschäftsverkehrs verwaltet wird.
Für die kleinen Leute knüpft es daran an, dass
Geld, du hast ein Konto. Ja.
Für die kleinen Leute knüpft es daran an, dass es keine Lebensregung in diesem Laden gibt. Ich sage das nochmal ein bisschen anders. Es gibt keine Lebensregung in diesem Laden, der nicht über eine Zahlung läuft. So. Und jetzt kommt der Witz. Es gibt keine Zahlung von den kleinen Leuten, ohne dass das zum Mittel der Begründung von Finanzkapital gemacht ist. Und damit abhängig gemacht ist vom Gelingen der Geschäfte dieser Geschäftssphäre.
Deswegen kommt auch keiner auf die Idee, dass wenn man Schuld produzieren muss, jeder sagt, ja, wenn kein Geld da ist, dann kann man nichts produzieren, kein Kredit da ist. Keiner kommt auf die Idee, dass vielleicht die Sache dran scheitern könnte, dass es kein Holz gibt oder keine Arbeit oder keine Nägel. Ja. Weil das ist diese Plausibilität, dass auf einmal eine praktische Produktion von einem Ding dadurch gesteigert oder abhängig wird, dass Kredit da ist. Das mal sachlich zusammengenommen hat überhaupt keinen Zusammenhang eigentlich. Was hilft denn Geld dafür, dass man etwas produziert? Aber da alles über Zahlung geht in dieser Gesellschaft, leuchtet es jedem ein, dass die Knappheit des Kredits, also an der Knappheit des Kredits alles scheitert. Und keinem fällt auf, wie ist eigentlich der Zusammenhang von jetzt der berühmten realen Wirtschaft, also das, was produziert wird, zu dem das Geldkapital vorhanden ist.
Dazu auch noch mal eine Ergänzung oder was unterstrichen. Du bist bei deinem vierten Punkt eingestiegen mit der Frage, die gestellt wird, warum Geld für Banken und nicht für arme Leute? Mhm. Und hast das beantwortet, Kurzfassung, es ist keine Unterlassung, sondern es ist eine doppelte Leistung. So wird Armut, funktionelle Armut erhalten. Und so leistet er Dienst am Reichtum. An diese Antwort kann man ja eine zweite Frage anschließen. Wieso denn jetzt Geld für die eine Sorte Reichtum und nicht für die andere Sorte Reichtum? Also warum, die Frage wird ja auch ständig gestellt. Wieso wird denn das Geld des Staates nicht dem sogenannten Realkapital gleich unmittelbar in den Rachen gelassen, sondern immer über den Umweg über das Finanzkapital? Der Witz an der ganzen Sache, und das ist nochmal wichtig, das ist ja die Quintessenz, glaube ich, auch von deinem letzten Punkt, ist der, dem Staat kommt es nicht nur darauf an, dass das Finanzkapital in seiner Funktion als Kreditdienstleistungsunternehmen für das Realkapital aufgeht, sondern als Dienstleistungsunternehmen kommt es dem Staat darauf an, dass das Finanzkapital selbst eine Geschäftsstelle ist, selbst ein Wachstumsfaktor ist. Also immer das Doppelte will er damit. Er will, dass das Finanzkapital in der Funktion als Kreditvermittlung an das Realkapital funktioniert und darüber all das an Geschäften macht, was in der Krise kaputt gegangen ist und was in der Zukunft wieder laufen soll. Das ist ein Teil des Wachstums und deswegen läuft so rum und nicht anders.
Gut, im engeren Sinne für dieses Verhältnis von Finanzkapital und den anderen wollte ich das eigentlich, war vielleicht zu kurz, mit dieser mittelständischen Ungerechtigkeitsklage erläutert haben. Und da wollte ich auch das Argument unterstrichen haben, in diesem Verhältnis von Finanzkapital zum anderen, zu den anderen Kapitalisten, dann kann man dieser Krise die Lehre entnehmen, in diesem Verhältnis will der Staat die Entscheidungsmacht des Finanzkapitals. Was hält er für genau die Verfolgung seines nationalen Anliegens, allgemeines Kapitalwachstum, dass der Bankenapparat in der Entscheidung, wo lohnt sich der Einsatz seines Geldkapitals am meisten, diesen Dauervergleich mit allen Geschäften, unter allen Geschäften kommen jetzt auch die Finanzgeschäfte vor, betreibt, ja, wo lohnt sich der Einsatz von Geldkapital prospektiv am meisten. Das soll die Entscheidung darüber herbeiführen, wo Kapital zu Werke geht und wo nicht. Das ist aber wirklich die systemgemäße Entscheidungsgewalt, weil so genau übrigens auch nochmal richtig in dem Verhältnis zementiert ist, die Wurstigkeit des kapitalistischen Reichtumszwecks gegenüber der Sphäre, in der es gemacht wird.
Das wollte ich auch nochmal betonen. Das ist nämlich der Schluss daraus. Die ideologische Komponente dieser Frage, ja, warum denn nicht gleich das Realkapital, warum wird das alles in den Umweg des Finanzkapitals, das Ideologische daran ist diese falsche Sortierung. Realkapital ist doch notwendig für den stofflichen Reproduktionsprozess der Gesellschaft, da wird alles, was wir brauchen, hergestellt. Also das alles, was in den Konsum reingeht. Und das andere ist doch bloß diese Geldblase. Nein, die Art und Weise, wie der Staat das Finanzkapital und darüber die Gesellschaft mit Geld versorgt, macht klar, dass es eben in beiden Sphären absolut auf dasselbe ankommt. Auf Geschäft, das sich in Wachstum widerspiegelt.
Und Realkapital meint nichts anderes. Es gibt in einem fertigen Kapitalismus als Realkapital nur die Sorte Investition in Produktion und Handel, die sich für das Vermehren von Geld, und zwar im Vergleich zu allen anderen Geldvermehrungsquellen, lohnt. Was dafür nicht taugt, das gibt es auch nicht als reale Wirtschaft. Hat vor diesem gleichgültigen, vergleichenden Urteil der Geldvermehrung auch wirklich keine Berechtigung.
Ich wollte noch mal eine Ergänzung zu dem ersten Punkt machen. Was erfährt man eigentlich aus der Krise über die Lohnarbeit? Es gibt ja in der Zeitung zurzeit die interessante Meldung, der Aufschwung ist auf dem Weg, die Arbeitslosigkeit wird steigen.
Richtig.
Das ist, muss sagen wir mal, eine interessante Auskunft über den Umgang des Kapitals mit der Lohnarbeit in der Krise. Das ist im Übrigen auch eine Kritik an der Vorstellung, die Entlassung und Kurzarbeit, das wäre alles ein Ausdruck der Not des Kapitals. Weil, was sagen Sie denn? Sie sagen ja, da mag ja Not im Ausgangspunkt vorliegen, Aber der Umgang mit der Not ist sofort die Berechnung darauf, wie sich mit Übersenkung der Lohnkosten und Verbesserung des Verhältnisses von Aufwand und Bezahlung eine neue Position erarbeiten lässt, mit der man dann, wenn der Aufschwung wieder losgeht, ordentlich absagen kann. Und das ist das, was sie aktuell machen. Also auch, sage ich auch nochmal, in diesen ganzen Betriebsschließungen und Werksschließungen, wo immer die Gewerkschafter daherkommen und sagen, sie machen jetzt ein Angebot, dann klingt es einerseits immer so, als würden sie sagen, ja, der Betrieb kann jetzt gar nicht anders. Und er muss ja, damit er die Leute überhaupt halten kann, müssen halt einige über die Klinge springen und die anderen kriegen dann weniger. Und das ist ja deswegen gelogen, weil es ja gar nicht eine Frage des halten Könnens ist, sondern die Frage ist, wie benutzt man die Belegschaft, die man hat, dafür genau sich in der Krise die Grundlage für den Wiederaufschwung und die Neubenutzung der Märkte zu erkämpfen mit Hilfe der Lohnarbeit. Und das ist die Quintessenz von dieser Botschaft, teilen Sie mit, wenn Sie sagen, ja Leute, macht euch nichts vor, mit dem Aufschwung geht es schon mal los, aber die Entlassungen gehen weiter. Dann gehen die nämlich nicht mehr wegen Krise weiter, sondern weil die Betriebe schon längst dabei sind, zu rationalisieren und ihren Aufschwung mit weniger Leuten und mehr Leistungen zu
bringen. Deswegen auch die Überschrift von dem Merkel-Interview, aus der Fachmann zitiert hat. Die Leute müssen erstmal das Ausmaß der Krise begreifen. Ja. Das, was Merkel gerade gesagt hat, heißt ja, das Ausmaß der Krise begreifen, heißt den Abgrund des Aufschwungs zu begreifen. Ja.
Das ist das Antrag, wir müssen als Sieger aus der Krise hervorgehen. Und jetzt ist die andere Seite, wird genannt, ja, was ist davon die Voraussetzung? Dass wir nämlich eine organische Zusammensetzung, ein Rationalisierungspotenzial entwickeln, das halt gegenüber den Konkurrenten auf dem Weltmarkt den Konkurrenzvorteil bringt in den Kostenfall. Das kann man auch ausdrücken darüber, der Aufschwung wird Arbeitsplätze kosten.
Nochmal eine Frage. Ich habe deine Ausführungen ganz kurz gefasst so verstanden, dass der Finanzmarkt, der Geldkapital überlassen will, wo Wachstum stattfindet. Jetzt habe ich aber auch der Zeit entnommen, dass das so etwas wie Deutschlandfonds gibt, die Bürgschaften an Opel. Da gibt es doch dann, dass der Staat es nicht bloß der Finanzmarkt überlassen will, sondern den produktiven Kapitalen selbst die Möglichkeit einräumt, Wirtschaften zu erhalten, um die Produktion weitertreiben zu können. Wie ordnet sich das da ein?
Ja, das ordnet sich schon ein als eine Sache. An der Stelle ist ein Standortkonkurrent wie Deutschland schon auch in einem Widerspruch seiner Politik. Aber erstmal legt er sich darauf fest, und übrigens Bürgschaften sind dafür das Verfahren. Erstmal legt er sich darauf fest, im Prinzip soll das über das private Finanzkapital funktionieren, dass die Unternehmen bestehen bleiben und sich umwälzen, die dann auch die Krise überstehen und den Weltmarkt neu aufmischen. Aber er ist jetzt natürlich in einem Widerspruch befangen, denn er kommt ja um die Bilanz nicht drumherum, dass die Banken in ihrer gewaltigen Abrechnerei da nicht wollen oder nicht können, dass sie solche von ihm jetzt für unverzichtbar auf dem Standort befundene Kapitale des Handels und der Industrie mit Kredit für die Krisenkonkurrenz fit machen. Und da gibt es jetzt als flankierende Maßnahme diesen Deutschlandfonds. Übrigens wieder im ersten Punkt Bürgschaften. Bürgschaften heißen, diese Betriebe von staatlicher Gnade kreditwürdig für Kreditgeber zu halten. Man merkt, so gut es geht, bleibt er bei dieser systemgetreuen Reihenfolge. So, und wenn er aber dann zu dem kommt, und bei Opel hat es diese Abwägung gegeben, so läuft es nicht. Dann machen Sie eine flankierende Maßnahme und streiten Sie gleich drüber, dass das eine Ausnahme ist. So würde ich es mir jetzt erstmal zurechtlegen.
Da muss ja, man jetzt der Widerspruch hat ja auch noch die Seite, dass das Finanzkapital, was ist ja auch vom Staat gewollt und so gefördert, wenn es dann seinen Vergleich anstellt, zunächst mal sich ja durchaus auch gleichgültig gegen die Frage stellt, also gleichgültig nicht, aber vergleichend gegen die Frage stellt, wo findet die Produktion statt, die Sie jetzt wieder kreditieren. Ja. Und gerade wenn es dem Staat darauf ankommt, dass bei ihm wieder Wachstum und Wachstumsquellen zustande kommen, das ist ja, dafür steht ja Opel, dann gibt es dann durchaus den Gesichtspunkt zu sagen, dann sollen Sie es aber bitte schön auch hier machen. Und dafür sind wir dann auch durchaus bereit, Unterstützung zu geben in Form von Bürgschaften oder Staats. Kreditvorschüssen oder so. Also die Seite hat es ja auch noch, dass die in der Krise der staatliche Standpunkt, der vorher gerade freigesetzt hat, gerade die weltweite Benutzung der Akkumulation des Mikrofons, dass dadurch relativiert wird, dass sie sagen, wenn sie ihren Banken schon Kredit geben oder Geld geben, dann sollen die gefälligst auch dafür sorgen, dass in Deutschland wieder Wachstum zustande kommt, jedes Mal und vorrangig. Und nicht in Tschechien oder Malaysia.
Dann fällt ihm als Systemtreue ein, dann muss es sich für die aber in Deutschland eigentlich auch am meisten lohnen.
So ist es, ja.
Wobei jetzt in der Krise noch ein weiterer Gesichtspunkt dazu kommt, dass dann soll hier auf deutschen Standort ein Geschäft stattfinden. Hat in der Krise die immer, was an Opel besonders deutlich wird, die andere Seite, hier heißt, das muss aber auch deutsches Kapital sein. Der ganze Streit, der gegenwärtig darüber ausgebrochen ist, ob jetzt, wenn so OECM gesagt hat, Opel soll weiterhin amerikanisches Kapital sein, schon sagen sie, da müssen wir uns überlegen, ob wir dieselben Unterstützungsmaßnahmen, die wir uns vorher überlegt haben, ob wir die auch noch zahlen.
An dieser Frage dachte ich, gibt es auch noch einen weiteren Punkt, der etwas anderes ist, als dass dann soll hier Geschäft gehen. Es gab doch auch am Anfang die Rede davon, dass in Deutschland auf alle Fälle, weil wir genau es hieß, industrielle Kernkompetenz erhalten bleiben sollen. Also der Gesichtspunkt, den die Banken für sich doch auch nicht haben, dass die Hightech-Schiene oder Autoindustrie, Werftindustrie so grundsätzliche Pfeiler der nationalen Wirtschaft, an der waren sie doch auch sehr wohl interessiert, dass die auch gegebenenfalls gegen das Urteil der Banken erhalten bleiben bei.
Ja, jetzt muss man allerdings zu diesen Sprachdenkmälern von der industriellen Kernkompetenz und so weiter, muss man auch mal ein ganz kleines bisschen was sagen. Damit ist ja nicht einfach das gemeint, dass die im Staat im Unterschied zu Banken Anhänger der Ingenieurskunst als solcher werden. Sondern was industrielle Kernkompetenz da immer gleich meint, und das haben Sie übrigens sehr strittig auch an diesem Opel-Scheiß diskutiert, ist, dass man eigentlich in den Gebrauchswert von diesen Scheißdingern einbauen möchte, dass die am Markt für Automobile unschlagbar sind und die Fahrzeuge von den anderen an den Straßenrand fahren beim Verkauf. Also es soll, industrielle Kernkompetenz meint immer gleich so etwas wie in dem Kampf um Märkte und Geld unhintergehbarer technischer Wettbewerbsvorteil. So, und da stellen Sie sich auf den Standpunkt, sowas wollen Sie in Deutschland haben. Da merkt man, das ist dieser Gesichtspunkt, wie kommen wir aus der Krise raus? Stärker als vorher, sagt die Merkel immer. wer mindestens ihr Anliegen.
Und der Max übrigens auch, also dass das nicht dieser konservative Standpunkt ist, der immer so bei Arbeitsplätzen durchklingt, was es bei uns gibt, das gibt es und das muss deswegen gerettet werden. Das jo. Kommt dann auch an den Klagen von so Firmen wie Arcandor oder so noch zum Ausdruck, wo die sagen, wieso kriegen die Geld und wir nicht? Dann sagt der Staat ja, auch im Großhandel, Einzelhandel gibt es halt zu viel. Punkt.
Und jetzt würde ich aber schon noch mal eben in der Frage die Banken ein bisschen retten, ja? Das betrachten die auch durch ihre Brille. Also das Argument kennen auch Banken, zu sagen, wenn ich Betriebe entdecke, bei denen spekuliere ich, die hauen da demnächst ein Hybrid-Kombi-Auto auf den Markt, der putzt alles weg auf der Welt. Ja, dann wäre doch ein Banker, wäre der doch sofort dazu bereit, da seine guten Millionen anzulegen. Also so kennen die den Gesichtspunkt. Den Gesichtspunkt, den die nicht haben, ist viel eher der davor diskutierte. Nämlich, dass sie sich darauf festlegen, das müsste es unbedingt in Rüsselsheim geben. Da können die sich gut vorstellen, als Global Player gibt es das eher in Spanien. Und dann ist man als Deutsche Bank da dabei, bei der Weltmarktabräumkompetenz.
Also mir ist das gewesen, der Punkt noch nicht ganz klar, weil ich meine, dass vom Staat hier da doch eine Relativierung da ist. Was diese Wirtschaftsgeschichten da an diese nationalen Grundindustrien da betrifft. Wo ich da meine, dass es gerade nicht einfach den prinzipiellen Zuständigkeit der Bankenwelt überlässt, nach ihrem Geldvermehrungs den Gesichtspunkt zu entscheiden, wo und wie sie ihre Kredite hinbewegen, sondern dass er durchaus getrennt davon ein eigenständiges Interesse hat, insofern sowas wie Opel für ihn sowas wie was er vorhin gefasst hat nationale Kernkompetenzen für den Staat und für Opel, sowas wie eine nationalwirtschaftlich substanzielle Reichtumsquelle ist und man als diese erhalten muss und sowas.
Ich halte das nicht für richtig und zwar aus folgendem Grund. Was der Staat da macht mit seinen Maßnahmen, ist, dass er sich in die Berechnung des Bankkapitals einklingt und die zu beeinflussen sucht. Das unterstellt erstmal, dass dessen Rechnungen die sind, die er für die eigentlich entscheidenden und maßgeblichen hält. Und dass die Eingriffe, die er da macht, die Maßnahmen, die er gerade und deren Kalkulationsgrundlagen zu beeinflussen und zu verändern, nicht dem Standpunkt entsprechen, dass er quasi deren Entscheidungsmacht mit einem anderen Gesichtspunkt konfrontiert. Das ist, glaube ich, nicht, da ist das Verhältnis nicht richtig bestimmt. Schau mal, im Moment findet statt, dass die großen imperialistischen Nationen sich in der Krise neu gegeneinander aufstellen und die Frage auf dem Tisch liegt, so wer sahnt eigentlich wie kommt der Aufschwung wieder zustande und wenn er zustande kommt, wer verdient dann hinterher an wem am meisten? Und da ist jede Bank erst einmal prinzipiell mit dem Widerspruch konfrontiert, dass sie ja vielleicht sehr gerne Kredit für die Wiederherstellung der Konkurrenzfähigkeit der amerikanischen Automobilindustrie geben würde, aber dass die Geschäftschancen von der dran hängen, dass in anderen Ländern ebenfalls dass der Aufschwung wieder in Gang kommt, und insofern muss man sich überlegen, ob man das aktuell überhaupt schon will. Wenn der Staat da eine Bürgschaft gibt, dann sagt er, er stellt sich mit seinem Kredit dahinter, dass diese nationale Industrie sich erstmal ein Stück weit frei machen kann von der Frage, werde ich das Zeug morgen in Russland auch los? Und das ist was anderes als zu sagen, er kennt sozusagen einen anderen Gesichtspunkt als die Bank. Der agiert sozusagen als das bessere, als der bessere Bankier, der sagt, wenn er sich mit seinem Kredit dahinter stellt, dann schafft er erstmal sowas wie ein Kapital, das wieder seine Konkurrenzfähigkeit bekommt. Und dann schauen wir mal. Und das ist was anderes, als er will quasi konservativ gegen die Banken irgendwie eine Substanz erhalten und dafür würden die sich nicht hergeben. In dem Verhältnis steht das nicht zueinander.
Man merkt das auch unmittelbar in der Form, in der der Erhalt gemacht wird. Erstens, den Standpunkt systemrelevant hat es gegenüber einem Autobauer in Deutschland nicht gegeben. Das gibt den Standpunkt systemrelevant, das ist nur gegenüber Banken. Erstens. Zweitens, deswegen ist es eine Frage politischer Diskussion, zweitens und Streit gewesen, ob Opel überhaupt gerettet werden sollte und über welches Modell. Drittens, die Form, in der es dann gemacht wird, ist eine Art und Weise, politisch solche Bedingungen herzustellen, dass Opel eine interessante Anlage wird für Finanzkapital, das sich unter folgenden veränderten Bedingungen gut vorstellen kann, dort ein rentables Geschäft zu machen. Über Senkung von Kosten, über Senkung von Kreditkosten, über Senkung des Kreditrisikos und so weiter, wird ein Angebot hergestellt, das attraktiv ist. Viertens, der Umstand, dass es aber politisch hergestellte Attraktivität ist, wird gleich wieder reflektiert in der Forderung, dass der Investor dann mit einem Geschäftsmodell anzukommen hat, das im Grunde genommen so antreten soll, als wäre es eine ganz normale, wie übliche Investition und dort vorweist, wie er eigentlich gedenkt, mit seiner Investition in Zukunft Bombengeschäfte zu machen und andere Märkte abzuräumen. An all den Punkten merkt man, es ist nicht gut getroffen, wie es mit der Charakterisierung. Hier steht er nicht auf dem Standpunkt, die Macht des Finanzkapitals entscheidet über wo lohnt sich was. Er modifiziert deren Vergleichereien. Das ist ja was anderes.
Du musst es dir auch mal von der Seite her überlegen, weil das ist unter anderem einer von den nationalen Erträgen, die ein kapitalistischer Staat von einem großen Industrieunternehmen auf seinem Standort haben will. Es ist einer der Erträge, dass das zum Magnet für Konzentration von internationalem Finanzkapital auf Geschäft vom deutschen Standort aus wird. Das ist die andere Seite von, er will die Entscheidungsgewalt des Finanzkapitals. Also wenn die da eine Bürgschaft geben, dann will er wirklich die Überbrückung dafür machen, dass der deutsche Standort am Weltmarkt mit verkauften Autos abräumt, mit exportierten Fabriken abräumt und dass er auch auf dem Kapitalmarkt abräumt, weil es in Deutschland so ein Bombenweltmarktunternehmen gibt, in das jeder gerne wieder seine spekulativen Investitionen reinstecken möchte. Bemerkenswert finde ich da wieder die Lehre, was der Anspruchskatalog von einem Staat in der Situation ist, dafür, dass er was fördert, förderungswürdig befindet. Was da alles erledigt werden soll, dafür, dass der Bürgschaft auflegt. Von wegen ein paar Autos mit Airbag bauen können.
Ich glaube, das ist auch der Punkt, dass man da immer fehlgeht, wenn man in der unterstellten Kernkompetenz irgendwelche konkreten Gebrauchswerte vorstellt.
Ja.
Ja, was fällt Ihnen da ein? Ja, die Industriezweige, mit denen Sie halt am Weltmarkt verdienen wollen, von denen Sie sagen, wenn wir da jetzt Kredit reinpulvern, dann sind wir die Weltmarktführer, sagen wir mal, in Umwelttechnologien oder so.
Richtig. Also auf den ersten Punkt von heute Abend übrigens, dieses Argument mal als Wahrheit über das Retten von Beschäftigung durch die Politik durchdacht. Was die Politik erklärt, wovon sie es abhängig gemacht sehen will, dass irgend so ein kleiner Punktschweißer bei Opel vielleicht noch ein bisschen Geld weiter verdienen kann. Da sagt die, das, und übrigens in ihrem Streit sagen sie es noch viel schöner, als wenn sie sich einig sind. Da sagen die, ja, aber wenn Opel nicht in der Lage ist, gegen die anderen Autokonzerne ganze neue Märkte abzuräumen, dann ist uns an dem Punkt weißer, dann ist auf den geschissen. Das ist die Bedingung dafür, dass es berechtigt ist, dass irgendein ärmlicher Lohn gezahlt wird.